Hallo Daniel.
Hallo Thomas.
Cheers.
Cheers. Was trinkst du da?
Einen hundsgewöhnlichen Gin Tonic.
Oh, wie schön. Ich habe einen, ich nenne das mal Ricola Negroni.
Okay.
Aus dreierlei Kräuterlikören, Gin und ein bisschen Wermut.
Oh, das klingt auch gut. So, heute fange ich mal mit einer Frage an. Also Daniel, du bist ja Philosoph. Was machst du denn damit so den ganzen Tag? Wie bist du denn Philosoph?
Wie bin ich Philosoph? Man könnte sagen, dass ich philosophisch forsche
Ja,
oder
und
auch geforscht habe.
ja, das werde ich dann aber auch schnell gefragt, wenn ich so eine Antwort in die Richtung gebe. Was machst du denn dann, wenn du philosophisch forschst? Also, es scheint so zu sein, dass die Vorstellung von Forschung oft mit so Laborkitteln zusammenhängt und Laboren natürlich auch und Laborbrillen. Und dann läuft man rum und macht sowas mit so Pipetten und Bunsenbrennern und so. Und das ist Forschung, glaube ich, im Kopf vieler Menschen offenbar. Und vielleicht noch mathematische Forschung, das ist noch vorstellbar. Dann steht man an so einer Tafel und schreibt so Formeln an. Die Mathematikerinnen und Mathematiker unter unseren Hörern und Sehern dürfen das korrigieren, aber das ist eine Vorstellung, die es noch gibt. Und ansonsten gibt es nicht so viele Vorstellungen von Forschung. Und gerade bei philosophischer Forschung es scheint es sehr schwer zu sein für viele, sich vorzustellen, wie das funktioniert. Deshalb fangen wir vielleicht damit an. Erzähl mal, wie forschst du philosophisch?
Ich gebe mal drei Beispiele am besten. Das erste Beispiel, oder bevor ich diese Beispiele nenne, noch ein Wort vorweg. Diese Beispiele beziehen sich alle auf Fragen der Forschung, die natürlich innerhalb der Philosophie Forschungsfragen sind, also die uns Philosophen umtreiben, die aber deswegen nicht unbedingt sogleich als Forschung im alltäglichen Sinne sichtbar werden. Also man darf nicht immer gleich das, was man sich so vorstellt, unter Forschung für technologische Entwicklung, also Forschung und Entwicklung in Unternehmen mit universitärer akademischer Forschung gleichsetzen. Gleichwohl hat alles davon irgendwie etwas mit dem zu tun, was man eben auch an der Universität forschungstechnisch macht. Also das jetzt mal einmal als Vorweg, Aussage. Was habe ich an meiner Doktorarbeit gemacht? In meiner Doktorarbeit habe ich die Frage gestellt, was eigentlich philosophische Entwürfe, philosophische Positionen gemeinsam haben. Und das folgt einer Fragestellung, die aktuell in der Philosophie sehr ja, weit verbreitet diskutiert wird, die unter dem Titel Metaphilosophy oder irgendeiner anderen Form von Philosophie über Philosophie gestellt wird, nämlich wie funktioniert Philosophie, was haben philosophische Entwürfe gemeinsam, wie kann man sie miteinander vergleichen und was hat das eigentlich sozusagen, was ist das, was analytische Philosophie mit sowas wie Hegel und Heidegger und Platon und so weiter verbindet. Also im Grunde eine Art Selbstklärung der Philosophie, aber eben auch ein Angebot, ganz praktisch mit bestimmten Begriffen, Beschreibungen durchzuführen, um Philosophien zu vergleichen. Und übrigens auch Philosophien insofern zu vergleichen, als dass man auch über den westlichen Kontext hinausgeht. Und da habe ich also geforscht, welche Möglichkeiten man hat, Philosophien miteinander zu vergleichen und habe dann verschiedene methodische Hinsichten diskutiert und habe dann herausgefunden, okay, es gibt also etwas, was viele Philosophien gemeinsam haben. Das hat mit der Prinzipienfrage dieser Philosophien zu tun. Und das sind reflexive Verhältnisse und reflexive Figurationen, sei es, dass die jetzt als Paradoxien auftreten, wie das bei Gödel oder bei Alan Turing oder bei Roger Penrose der Fall ist, sei es, dass sie in irgendeiner Form von hochkomplexem philosophischen Konzept wie transzendentales Subjekt oder das Absolute oder das Sein bei Heidegger vorkommen, sei es, dass es um Begründungsfragen geht, um die Frage nach Letztbegründung oder der Unmöglichkeit und Möglichkeit derselben, sei es, dass es darum geht, wie man Ethik begründet. Also ich habe mich im Grunde eigentlich mit all diesen ganzen reflexiven Figurationen auseinandergesetzt und dafür eine Beschreibungshinsicht entwickelt, die man benutzen kann, um zu beschreiben. Das war Forschung 1. Forschung 2 ist zum Beispiel eine historische Forschung, die ich bis vor kurzem noch gemacht habe, nämlich Ich habe mir die Frage gestellt, inwiefern der Assistent von Edmund Husserl, Eugen Fink, eigentlich ein eigenständiger Philosoph ist und ein Programm der Philosophie entwickelt hat, das sich von dem seines zunächst einmal als Lehrer und hauptsächlicher Einfluss wahrgenommenen Husserl stark unterscheidet. Und da hat mir der Forschungsstand zur Eugen-Fink-Forschung und sozusagen die Grundlagenforschung dazu weitergeholfen, denn die hat dafür gesorgt, dass die Notizbücher von Eugen Fink, die vorher gar nicht ediert waren oder zugänglich waren, nach und nach veröffentlicht wurden. Und so hatte ich dann also Zugriff auf philosophische Entwürfe, die vorher gar nicht veröffentlicht waren, weil Eugen Fink erst in der Spätzeit seines Philosophendaseins Bücher veröffentlicht hat, die aber dann schon sozusagen einer bestimmten Vorstellung von Philosophiedidaktik und philosophischer Einführung gefolgt sind, wo man nicht mehr so wirklich herauslesen konnte, wo Fink eigentlich seine Ideen her hatte. Und dadurch, dass diese neuen Quellen erschlossen waren, konnte man jetzt sozusagen das Bild von Eugen Fink als abhängigem Assistenten zu Edmund Husserl korrigieren. So zumindest meine Forschungsthese. Also es geht da einfach um eine Korrektur einer philosophiegeschichtlichen These, die durchaus übrigens Relevanz hat für weitere philosophische Projekte. Zum Beispiel findet man bei Eugen Fink Argumentationen und Denkfiguren, die solche der französischen Philosophie vorwegnehmen. Solche von Jean-Paul Sartre genauso wie solche von Jacques Derrida. Das heißt, man findet bei Eugen Fink tatsächlich Dinge, die man normalerweise ganz exklusiv den Franzosen zuordnen würde. Und das trägt dazu bei, dass man eben sieht, okay, die Problemstellungen in der Phänomenologie sind vielleicht doch komplexer, als es bestimmte andere Ausleger interessiert hat. Mein aktuelles Forschungsprojekt, in das ich involviert bin, hat mit KI-Forschung und Artificial Intelligence zu tun. Also muss ich mich damit auseinandersetzen, wie da eigentlich die Rolle der Philosophie in dieser Forschung ist. Spoiler, die Rolle der Philosophie ist gar nicht so zentral, wie die Philosophie es gern hätte. Und welche Konzepte und welche Ontologien und welche Vorstellungen von Intelligenz eigentlich die KI-Forschung voraussetzt. Und dafür muss man sich natürlich mit den Diskussionen auseinandersetzen, die in den letzten 40, 50, 60 bis 70 Jahren, 56 ist diese große Konferenz in Dartmouth, seitdem gibt es diesen Diskurs im Wesentlichen. Damit muss man sich dann auseinandersetzen, wo sind die großen Wendepunkte in dieser Diskussion? Welche Rolle spielt welcher Wissenschaftler, welches Wissenschaftsverständnis? Und so erforsche ich also diesen Diskurs und versuche herauszufinden, welche These ich eigentlich in diesem Diskurs dann so vertreten kann, dass man daraus ein eigenes philosophisches Projekt bauen kann. Das heißt, das ist Forschung in Progress zur KI-Forschung. Und wenn du zugehört hast, mein allererstes Projekt hat mit Reflexivität zu tun. Dann siehst du auch, warum ich mit KI befasst bin, weil das möglicherweise ein Kriterium ist dafür, was eine KI können muss, nämlich sie muss reflexiv sein können. Sie muss also auch philosophische Argumentationen reproduzieren können, die nicht nur formallogisch funktionieren, sondern die vielleicht auch begriffslogisch, reflexionslogisch, transzendentallogisch funktionieren.
Das bedeutet, was du machst, wenn du forschst, ist unter anderem lesen, schreiben, und zwar in bestimmten Hinsichten, selbstgesuchten Hinsichten. Ja, also wenn man forscht, sucht man sich ja was raus, woran man forscht. Du hast jetzt drei Beispiele dafür gegeben, hast natürlich noch zu anderen Sachen geforscht, aber das waren jetzt drei Beispiele. Und die Forschung betrifft jeweils Texte, wobei die Texte gar nicht das Entscheidende sind. Das ist ja keine literaturwissenschaftliche Arbeit. Das könntest du auch, und spielt immer mal am Rande natürlich bei dir auch eine Rolle. Aber es geht ja vor allem darum, dass in den Texten bestimmte Argumente und Überlegungen und Beschreibungen so vorgetragen werden, die man auf verschiedene Hinsichten abklopfen kann eigentlich. Das
Ja.
heißt also, ja.
Und man muss sich natürlich auch immer wieder in Dinge hineindenken. Also wenn ich jetzt diesen KI-Diskurs habe, dann muss ich mich wieder intensiver mit formaler Logik beschäftigen und mit den Innovationen in der formalen Logik. Ich muss meine alten Auseinandersetzungen mit der Wahrscheinlichkeitstheorie und mit Statistik wieder aufwärmen, damit ich sowas wie Bayesche Netzwerke verstehe. Also ich muss sozusagen auch Dinge dazulernen, die in meinem bereits erworbenen Wissen angelegt sind, diese erweitern, möglicherweise auch korrigieren, öfter korrigieren als erweitern und muss dann mit diesem neu erworbenen Wissen eben auch kompetente Urteile fällen können. Also, das heißt, Forschung bedeutet weniger einen vorgefügten Weg zu Ende gehen, weil ich hier einen Gegenstand, hier eine Methode habe, die wende ich an und dann kommt da was raus, sondern es hat sehr viel mit Trial und Error zu tun. Es hat sehr viel damit zu tun, Argumentationen genau nachzuvollziehen, zu schauen, wie eigentlich der Diskurs abläuft. Man muss sich ja auch klar darüber sein, dass zum Beispiel Forschungsdiskurse, die stark geprägt sind von Vorstellungen, was sein könnte, wie zum Beispiel dieser KI-Diskurs, dass man irgendwann Intelligenz sozusagen mechanisiert oder formell beschreiben könnte, natürlich auch geprägt sind von diesen Wunschvorstellungen. Das heißt, man muss auch ein Teil ideologiekritisch an die Sache herangehen. Man muss auch sich anschauen, dass es Moden der Theorie gibt, dass es bestimmte Theorien gibt, die zu einer bestimmten Zeit sehr populär sind, die dann plötzlich ganz wieder wegfallen und so weiter. Also man braucht eine große Aufmerksamkeit auf die Unterschiedlichkeit der Auseinandersetzung, gerade wenn es mehrere Jahrzehnte umfasst.
Was wiederum impliziert, dass man nicht nur eine Sache tut. Ich glaube, das ist noch eine weitere Vorstellung, die man dadurch korrigiert findet. Das gilt für alle Forschung natürlich. Das kann man an deinem Beispiel aber eben sehr gut zeigen. Es ist eben nicht nur so, dass du eine Sache hast und eine Methode, wie du beschrieben hast, sondern manchmal gibt es auch mehr eine Frage oder es gibt schon Fragen. Das Interessante daran ist, die muss man selber erstmal kennenlernen. Also man muss sozusagen die Forschung erforschen. Das gehört zur Forschung dazu. Das bedeutet also nicht, man setzt sich hin mit einem fertigen Toolkit, was man irgendwie erworben hat, und dann geht's los, sondern man muss erstmal gucken, was geht denn wo los? Was ist schon losgegangen? Was ist vielleicht auch in die Hose gegangen? Das ist in der Naturwissenschaft übrigens ganz großes Thema, dass Negativergebnisse nicht publiziert werden. Das heißt, es kann sein, dass geforscht wird, bis irgendjemand sagt, übrigens, das haben die drei anderen Labore auch schon versucht, bringt nichts. Das heißt also, man muss mal erforschen, was es schon an Forschung gibt. Dann muss man die Texte, die da relevant sind, angucken. Dann muss man selber die Relevanzkriterien prüfen. Warum sind die denn relevant? Naja, sind vielleicht nur relevant, weil andere sich die ganze Zeit auf sie beziehen, sind aber vielleicht nicht sachrelevant. Das heißt, da sind diskursrelevant, aber gegenständlich eigentlich uninteressant. Das muss man wieder rechtfertigen. Das bedeutet also, Forschung ist ein extrem komplexer Prozess, der viel Zeit kostet, viel Aufmerksamkeit fordert, viel Wissen erfordert, das vielleicht gar nicht direkt in die Forschung einfließt, sondern auch dazu dient, mal zu gucken, was brauche ich eigentlich nicht? Also es kann ja sein, dass jemand zu einem Thema schon gearbeitet hat und ich dann feststelle, ja, es gibt zwar die Arbeiten, aber die sind irrelevant für meine Fragestellung oder die sind schlecht oder so. Also das heißt, man verbraucht relativ viel Zeit damit auch Sachen zu lesen, die dann nie wieder auftauchen.
Ja, also die Forschung beginnt meistens, zumindest in meinem Fach, mit Forschungsberichten. Also, dass man sich selber Rechenschaft darüber gibt, möglichst breit und möglichst umfassend, was eigentlich zu der eigenen Frage bereits erschlossen wurde. Und wenn das zu breit ist, dann muss man natürlich Wege finden, wie man Überblicksdarstellungen auswertet. Das können keine Einführungen sein, sondern das müssen auch wirklich fachliche Artikel sein. Dennoch kann man das als Ausgangspunkt nehmen, muss dann aber natürlich andere Überblicksartikel sich auch nochmal anschauen und gegenprüfen. Also zunächst einmal ist das Erstellen der eigenen Plattform, von wo aus man Fragen stellen kann, so der erste Schritt. Worüber forschst du eigentlich so?
Naja, meine Dissertation behandelte die Frage, wie platonisch ist Husserl eigentlich? Das ging von Bemerkungen aus. Ich bin selber früh mit Platon in Verbindung gekommen, wir haben schon darüber gesprochen. Und bin dann bei Husserl immer wieder über Husserl, Edmund Husserl, der Begründer der modernen Phänomenologie oder der Schule der Phänomenologie, der immer wieder sagt, naja, in meiner Phänomenologie findet die platonische Philosophie endlich ihren Abschluss und so und sagt aber nicht mehr besonders viel dazu, sagt aber auch, dass die Philosophie sich ja doch zu sich selber ins Verhältnis setzen muss. Also sie muss ihre eigene Geschichte kennen, sonst kommt sie eigentlich ihren Ansprüchen nicht nach. Das heißt also, er gibt Hinweise, er macht Anspielungen und er gibt eine Arbeitsaufgabe und der bin ich gefolgt. Und die Arbeit bestand dann eben auch darin, die Forschung bestand darin zu gucken, was gibt es schon zu der Thematik Husserl und Platon. Und gibt es ein bisschen was dazu in mancher Hinsicht und dann kann man Hinsichten entwickeln oder habe ich Hinsichten entwickelt, die man auch untersuchen kann. Also beide sprechen von Ideen. Das ist wahrscheinlich das, was den meisten irgendwie einfällt. Aber dann muss man mal gucken, was meinen die jeweils damit. Also nur weil dasselbe Wort fällt, heißt ja noch nicht, dass dieselben Konzeptionen und dieselben Schlüsse da im Spiel sind und dieselben Funktionen. Und dann habe ich sehr viel Husserl gelesen und musste eben auch meinen Platon erstmal noch zurechtdrücken, um zu sagen, worauf bezieht sich Husserl denn eigentlich da? Wie bezieht er sich darauf? Wie verstehe ich das? Also da die Diskrepanz nochmal klären, Hinsichten unterscheiden oder sagen wir mal Gebiete unterscheiden. Zum Beispiel im Verhältnis zu den Wissenschaften, wie verhält sich Platon zu den Wissenschaften? Darüber haben wir letztes Mal ein bisschen gesprochen. Wie verhält sich Husserl zu den Wissenschaften? Gibt es da Übereinstimmungen und so weiter? Und dazu gehörte dann auch, dass ich nach Löwen gefahren bin in die Bibliothek, um zu gucken, welche Bücher hatte denn Husserl überhaupt in der Hand von Platon. Also gibt es Markierungen und so weiter. Und ja, dann habe ich es zusammengeschrieben und veröffentlicht. Denn das muss man auch sagen, zur Forschung gehört die Veröffentlichung auch.
Ja, und damit
So.
sind wir bei einem wichtigen Thema der Forschung. Also, außer du möchtest noch erzählen, woran du gerade forschst.
Naja, ich kann mal sagen, woran ich jetzt gerade noch arbeite, nämlich ähnlich, woran du gearbeitet hast, nämlich Metaphilosophie, arbeite ich auch an metaphilosophischen Fragestellungen. Einerseits habe ich gerade eine große Sammelrezension geschrieben. Ob das Forschung ist, ist die andere Frage. Es ist auf jeden Fall Arbeit, die darin besteht, dass man Bücher liest und sich vorher auch überlegt, woraufhin will ich sie denn lesen? Denn einfach nur zu lesen bringt ja nicht viel. Wenn ich nicht weiß, worauf ich achte, kann ich auch keine Exzerpte machen. Ich kann keine Kritik betreiben. Ich muss irgendwie wissen, worum es geht. Und die Fragestellung in dem Fall war, wie verstehen denn die verschiedenen metaphilosophischen Ansätze Philosophie? Also was setzen die wiederum voraus? Und kann man die in ein Gespräch bringen? Gibt es Übereinstimmungen? Erscheint irgendwann, wird sich zeigen. Die andere grundlegende Frage, der ich gerade nachgehe, ist die der philosophischen Thematisierung. Also was ist ein philosophisches Thema? Gibt es philosophische Themen einfach so? Nein, Spoiler. Es gibt philosophische Thematisierung, die mit dem zu tun hat, woran du gearbeitet hast, nämlich Reflektiertheit und Reflexion. Auch übrigens interessant, im angelsächsischen Raum spielt Reflexion als Bestimmung von Philosophie keine Rolle oder kaum. Im Kontinentalen ist das seit Jahrzehnten klar. Es gibt ganz viele Bücher, die immer wieder auch mit großer Selbstverständlichkeit erläutern, inwiefern Philosophie eine besondere Art der Reflexion ist. Auch
Man könnte
da.
sagen, das ist nicht nur in den letzten Jahrzehnten,
Ja.
sondern auch in den letzten Jahrhunderten ziemlich klar. Also auch dort, wo die angelsächsische Philosophie herauswächst, ist diese Reflexion klar. Insofern ist das eine Eigenheit dieses eigentlich sehr kleinen, aber sehr machtvollen Paradigmas.
Genau. Und damit kommen wir zu einer Frage, die mir vorhin schon gekommen ist, nämlich, wenn man sich diesen Forschungsstand erarbeitet, die Plattform erarbeitet, muss man eigentlich auch in alle Traditionen reingucken, die zu diesem Thema gearbeitet haben. Und da wird es dann, zumindest in der Philosophie, schon etwas schwierig, denn das bedeutet eben auch, zum Beispiel als Phänomenologe, dann mal einen analytischen Text zu lesen oder als Analytikerin vielleicht mal in die Hermeneutik reinzugucken, wenn das thematisch passt. Das gehört zu einer ehrlichen, guten Forschung eigentlich dazu, zu schauen, was machen denn die anderen? Also nicht nur, was macht das eigene Lager? Was machen die eigenen Diskurse? Was steht in den eigenen Journals? Sondern gibt es vielleicht sachliche Gründe, auch mal einen Text heranzuziehen, der einem vielleicht vom Stil her nicht liegt, wo man die Vokabeln nicht so richtig kennt, wo es aber offensichtlich auch irgendwie um das Thema geht, was man behandeln will. Also das sind zwei Themen, die jetzt aufgekommen sind. Die Frage der Veröffentlichung, also was macht man mit der Forschung denn dann? Ist die Forschung abgeschlossen, wenn man in seinem Kämmerlein sitzt und sagt, so, ich habe das jetzt durchgelesen, ich habe einen Text geschrieben, jetzt mache ich was anderes? Natürlich nicht. Irgendwie muss es ja, naja, raus. Es muss eine Öffentlichkeit finden. Sonst hat man die Forschung zwar gemacht, aber es gibt sie dann im Grunde ja nicht im Kontext der Forschung. Das heißt, die Veröffentlichung ist ein Problemfeld und naja, das Problem, dass es Forschungsfelder gibt und Richtungen und Schulrichtungen, die eventuell so auseinandergedriftet sind, dass nicht mehr klar ist, ob es da, sagen, ob sachliche Zusammenhänge dadurch verloren gehen, dass man zu unterschiedlichen Traditionen gehört, was die Forschung eigentlich kaputt machen würde.
Ja, und da kommen wir zu der interessanten Frage der Forschungsorganisation. Vielleicht können wir haben nicht so viel Zeit, das wäre ein riesengroßes Fass, aber wir können vielleicht zwei Aspekte ansprechen. Der eine Aspekt ist der der Veröffentlichung und der Veränderung der Kriterien für Veröffentlichung. Denn es lässt sich zumindest in der Philosophie feststellen, dass mit der Hegemonie der analytischen Philosophie an sehr vielen Instituten sich auch ein bestimmter Veröffentlichungsanspruch durchgesetzt hat, nämlich die Veröffentlichung von Papers, also eigentlich Artikeln, in philosophischen Fachjournalen. Und wenn es um philosophische Fachjournale geht, dann muss man sich immer die Frage stellen, wie kommen denn diese Artikel da eigentlich rein? Und vielleicht machen sich viele gar keine Vorstellung davon, um welches Verhältnis es da geht. Also man muss sich Folgendes vorstellen. Ein Fachjournal, das jetzt nicht zufällig ein Online-Journal ist mit Open Access und tausenden von möglichen Seiten, die einfach verfügbar sind, die gibt es natürlich auch. Insbesondere übrigens nicht in der Philosophie, sondern in anderen Fächern. Aber gerade in der Philosophie, das, was also eine Veröffentlichung als solche adeln soll, gibt es Journals, in denen ist Platz für 10 bis 15 Artikel. Und natürlich kommen auf jede Ausgabe dieser Journals mehrere hundert Einsendungen. Das ergibt dann einen bestimmten Prozentsatz der Veröffentlichungen. Und um sich da zu behelfen, hat man ein System eingeführt, das sogenannte Peer-Review-System. Das gibt es mit einem Peer. Das gilt nicht mehr wirklich als reliable, weil, also als zuverlässig, weil wenn eine Meinung da ist, ist es natürlich erstmal schwierig abzuwägen. Dann gibt es das Double Peer Review, gibt es natürlich vor allem Blind Peer Review, das heißt, man weiß nicht, wer die Gutachter sind. Es gibt auch Triple Peer Review, dann hat man drei Gutachter. Man braucht aber natürlich auch lauter Leute, die sich diesen Artikel durchlesen, dazu ein Gutachten schreiben. Und dann müssen die Herausgeber anhand dieser Gutachten eine Auswahl treffen. Das heißt, sie haben sozusagen bei zum Beispiel 200 Einsendungen auf 15 mögliche Slots, 600 Gutachten zu lesen. Und dann kann man sich die Frage stellen, ob das eine Organisation ist, die ein Editorial Board von 5 bis 10 Leuten wirklich glaubwürdig durchsetzen kann, oder ob es nicht möglicherweise eben zum Beispiel sowas gibt wie Abkürzungen. Und so etwas lässt sich empirisch nachweisen. Also der Philosoph Joel Katzav hat nachgewiesen, dass zum Beispiel bestimmte philosophische Journals im Verlauf der Jahrzehnte von den 50er, 60er, 70er Jahren einen Wechsel im Editorial Board erfahren haben. Das heißt zum Beispiel, dass es Journals gab, die sehr, sehr vielfältig waren, die alles Mögliche veröffentlicht haben, von Hermeneutik über Phänomenologie, analytische Philosophie und so weiter. Und dann hat aber das Editorial Board gewechselt, also die Herausgeber, die dann alle plötzlich zu einer Schule gehört haben. Und entsprechend sind dann die Beiträge, die man dort findet, entsprechend der Schule der Herausgeber. Und das lässt sich nicht nur für ein Journal feststellen, sondern für mehrere Journals. Das heißt, wenn man Forschungsorganisationen betrachtet, muss man sich eben auch ansehen, wie diese Journals organisiert werden, wie diese Editorial Boards organisiert werden. Und man muss die Frage stellen, ob es glaubwürdig ist, bei 15 Slots und 200 plus Einsendungen und 600 Gutachten oder 400 Gutachten, die gelesen werden müssen, ob es glaubwürdig ist, dass das wirklich alles ein wissenschaftlicher Prozess ist oder ob es nicht eben Abkürzungen gibt, die zum Beispiel scholastisch funktionieren. Und in der Tat ist es kein Geheimnis in der philosophischen Community, dass es sehr schwer ist für jemanden, der so Continental Philosophy, also nicht analytischen Philosophie, arbeitet, in ein analytisches Journal hineinzukommen, weil weder die Sprache gesprochen wird, noch dieselben Begriffe gesprochen werden, noch dieselben Texte referenziert werden. Und zum Beispiel diese Textreferenzen auf berühmte Philosophen aus der eigenen Schule eine Rolle spielen.
Und das kann
Das
man
ist zum Beispiel
messen.
ein Problem. Das hatten wir ja schon, als wir über Peer Review gesprochen haben. Ich habe es jetzt
Genau.
noch mal kurz zusammengefasst für diejenigen, die die Folge noch nicht gesehen haben.
Genau, und das kann man eben messen. Man kann gucken, wer wie oft von wem zitiert wird, in den Journals, die dann wiederum von bestimmten Leuten besonders oft zitiert werden und so weiter. Was für die Logik der Forschung wichtig ist, dadurch, dass so viel veröffentlicht wird, weil Veröffentlichungen im Grunde ein Karrieremaßstab sind. Wer viele, nicht zu viele, aber wer viele Artikel in bestimmten Zeitschriften veröffentlicht hat, hat natürlich bessere Chancen, irgendwo berufen zu werden. So, das heißt, das ist individuell und politisch relevant, diese Veröffentlichung. Aber sie sind eben auch für die Forschung relevant, dadurch, dass so viel geschrieben wird. Also nehmen wir mal Philosophen, zu denen wir beide gearbeitet haben, Platon. Es gibt unendlich viel Platon-Forschung. Man kann im Grunde sagen, Aristoteles ist die erste Sekundärliteratur zu Platon und da geht's los. Und es hat nicht aufgehört seitdem. Und es wird immer mehr. Und das heißt, dass man muss sich irgendwie beschränken. Und natürlich kann man geschickt Google-Suche und Literaturrecherche und JSTOR und Bibliotheken und so. Man kann schon, und das ist auch was, was man lernt, man kann schon eingrenzen. Aber es ist trotzdem noch sehr, sehr viel. Und eigentlich sollten Journals ja ein Kriterium darstellen oder eine Quelle darstellen, wo man sagen kann, wenn das da drin ist, dann ist das Stand der Forschung. Und so werden sie ja auch behandelt. Also wenn man bestimmte Artikel nicht zitiert, kriegt man Ärger.
Genau, die in Journals zu finden sind. Das Problem ist, dass nicht ganz klar ist, warum eigentlich immer dieselben Leute in Journals landen und andere Hinsichten zum Beispiel nicht. Also da gibt es einen Weg, der etwas verdunkelt ist, sage ich mal.
Eine
Ja.
ähnliche Verdunklung finden wir in einem anderen Themengebiet, was du angesprochen hast, nämlich wenn man in die Organisation reinguckt und von der Veröffentlichung weg zur Förderung schaut.
Oder
Denn,
Finanzierung von Forschung.
genau, denn darüber muss man sich ja auch klar sein, man verdient ja nicht direkt was, einfach nur indem man irgendwo sitzt und nachdenkt.
Diese Zeiten sind vorbei, liebe
Ja.
Zuhörer. In der Universität sitzt man nicht einfach da und wird vom Staat bezahlt, sondern seit Mitte der 90er Jahre, wo es FDP-Politiker gab, die gesagt haben, die Universität ist innen verrottet, gibt es eine Reform in der Universität, insbesondere ab 1998 in der vierten Reform des Wissenschaftsrahmengesetzes, des Wissenschaftssystemsrahmengesetzes, wo klar gesetzt wird, dass die Organisationen, die die Universitäten anzusetzen haben für ihre eigene Forschung, gar nicht vorgeschrieben wird. Das klingt doch erstmal toll, wie Freiheit, aber wenn man das kombiniert mit einer Verkürzung von Grundmitteln, dann müssen die Universitäten irgendwie gucken, wo sie Geld herbekommen, damit sie überhaupt Forschung betreiben können. Und zu diesem Zweck hat ein bestimmter Verein, das müssen Sie sich vorstellen, wirklich wie ein Verein, wie ein Schützenverein oder ein Sportverein, in dem Sie vielleicht oder in dem ihr vielleicht Mitglied seid, ein bestimmter Verein immer mehr an Bedeutung gewonnen. Und das ist die sogenannte Deutsche Forschungsgemeinschaft, die DFG. Und die DFG ist ein e.V. Warum? Können wir vielleicht nochmal gleich drüber reden. Und dieser Verein hat zum Beispiel im Jahr 2022 nach eigenen Angaben 3,9 Milliarden Euro zur Verfügung, um sie in verschiedene Fächer auszuschütten, um dort die Forschung zu finanzieren. Also es ist ganz einfach, die Universitäten haben zu wenig Geld und dementsprechend müssen sie ihren Wissenschaftlern sagen, ihr müsst euch bewerben, um Gelder zu bekommen. Ihr müsst sozusagen eure eigenen Stellen finanzieren, indem ihr Anträge zum Beispiel bei der DFG stellt, das ist der massivste Geldgeber, und dort dann Gelder bezieht.
Und die nennt man Drittmittel. Und es gibt viele Möglichkeiten, Drittmittel einzuwerben, zumindest potenzielle Möglichkeiten. Nicht jede Möglichkeit ist eine reale Möglichkeit. Das ist wichtig zu verstehen. Also es gibt viele Optionen, die man sozusagen ansteuern kann. Die DFG hat am meisten Geld, aber es gibt Thyssen und VW. Also es gibt Stiftungen, zum Beispiel aus der Industrie, die man anbetteln kann oder bei dem man mal anklopfen kann. Natürlich hat auch das Bundesministerium Töpfe, die man anzapfen kann oder wo man es versuchen kann. Also es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt aber auch eine absolute Notwendigkeit, das zu tun, denn es gibt einfach nicht genug Stellen. Also die Universitäten stellen selber gar nicht sicher, dass die Leute, die sie ausbilden und Richtung Forschung lassen, denn Doktortitel zu erwerben bedeutet ja im Grunde, dass man in Richtung Forschung geht. Heutzutage nicht mehr unbedingt, manchmal ist es auch eine Frage des Prestiges und so weiter. Aber die Unis bilden sehr viele Leute aus, die grundsätzlich in die Forschung könnten und in die Lehre.
Das
Und
hat übrigens damit zu tun, das müssen wir noch dazu sagen, dass natürlich je mehr Doktoranden, je mehr Absolventen eine Universität hat, desto mehr Geld bekommt sie vom Staat und sozusagen für ihre Grundfinanzierung. Das sind Kennziffern. Das heißt, das ist tatsächlich wie ein Leistungsbezieher in Hartz IV, der muss bestimmte Vorgaben erfüllen und dann bekommt er was. Und wenn er bestimmte Vorgaben nicht erfüllt, dann wird er sanktioniert. Und die Universitäten müssen also bestimmte Absolventen produzieren, damit sie Geld bekommen. Das Problem ist, dass wenn die Absolventen mal produziert sind, niemand weiß, wo die hin sollen. Also macht man das Einfachste, man schickt sie sozusagen in einen Wettbewerb um die eigenen Stellen zu finanzieren. Die Universität sagt, wir haben kein Geld, wir können Ihnen keine Stelle geben, aber Sie können natürlich die DFG fragen, ob die Ihnen Geld gibt, damit Sie für 3 Jahre bei uns arbeiten können.
Genau, und manchmal sind diese Sachen dann mit Lehraufträgen verbunden, oft nicht, und das ist dann eben sozusagen reine Forschung. Ja? Dann hat man Mittel von irgendwoher, entweder Mittel aus offiziellen Töpfen, also staatlichen oder Privatwirtschaft oder irgendwoher. Und dann kann man eben diese Forschung, die wir vorhin beschrieben haben, betreiben. Manchmal soll man dann auch nebenher noch lehren. Kommt ein bisschen darauf an, was das für ein Programm ist. Und man muss, oder man muss interagieren oder man muss dieses oder jenes. Also gibt es in unterschiedlichen Facetten. Aber das ist die große Welt der Drittmittel. Und jetzt ist die interessante Frage, wie kommt man an diese Drittmittel? Und natürlich ist da nicht alles über einen Kamm zu scheren. Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Stiftungen, die darauf Wert legen. Es gibt Vereine, die darauf Wert legen. Also es gibt Fälle, in denen die Kriterien offengelegt werden. Es gibt auch Fälle, in denen die Kriterien nicht so offengelegt werden, wo man nicht so genau weiß, woran es jetzt eigentlich lag oder nicht lag. Und das ist eigentlich ein bisschen eine spezielle Situation, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Denn
Warum eigentlich, Thomas, erklär mal, warum ist das eine spezielle Situation?
naja, erstens hängen da ganze Lebensentwürfe und Leben dran. Ja, also man wird auf Forschung vorbereitet und dann steht man auf einmal da und denkt sich, ja, aber ich will ja forschen. Das ist das, was ich kann. Das ist das, was ich irgendwie auch soll. Das System hat mir das eigentlich gesagt. Manche Menschen sagen dann, ja, nö, gut, dann mache ich was anderes. Verdiene ich mein Geld woanders und finde meine Wertschätzung auch woanders. Aber wenn man forschen will, da muss man irgendwoher Geld kriegen. Und wenn die Uni einem das nicht gibt, dann gibt es eben diese Stiftung. So, das heißt, das ist schon mal eine persönlich wichtige Angelegenheit, weil sonst steht man halt da und hat kein Geld. Und irgendwann, wenn einem das Geld ausgeht, das wissen wir alle, tja, ist man
Aber es ist
arbeitslos.
doch auch, es ist doch auch deswegen eine besondere Situation, weil die Frage ist, ob über die Gewährung von Mitteln tatsächlich auch unter denselben Maßstäben entschieden wird, die Maßstäbe für das sind, was da beantragt wird. Zum
Genau.
Beispiel sagt die Deutsche Forschungsgemeinschaft, sie würde einen ganz, also es ging hier um gute wissenschaftliche Praxis. Ja?
Das ist der
Gute
Punkt.
Wissenschaft. Das ist
Also
der
es ist
Punkt.
sozusagen persönlich wie sachlich relevant. Also für uns als Forschende ist es wichtig für unser Leben. Und es ist sachlich relevant, weil ja Forschung finanziert werden soll. Das ist genau das,
Ja.
was du sagst. Und dann ist die Frage, wenn Forschung, die ja bestimmten Logiken folgt, gefördert wird, ist diese Förderung dann denselben Kriterien und denselben Anforderungen unterworfen wie die Forschung, die gefördert werden soll? Das ist ja die Frage, die du stellst. Und ich fürchte, wir müssen sagen, in manchen Fällen nein.
Fürchte, wir müssen sagen, dass im Hauptfall, also in dem Fall eine Institution, die 10-mal so viel Gelder zur Verfügung hat wie alle anderen Stiftungen zusammen, nämlich der DFG mit 3,9 Milliarden Euro vom Staat, wir ein Problem damit haben, den Anspruch guter wissenschaftlicher Praxis mit den Transparenzkriterien, die die DFG zur Verfügung hat, in Verbindung zu bringen. Denn zunächst einmal könnte man ja sagen, die DFG ist erstmal eine Institution, die irgendwie vom Bund Geld bekommt. Warum ist die dann aber ein privatrechtlicher Verein? Privatrechtliche Vereine haben nicht die Verpflichtung, sämtliche ihrer Vorgänge offenzulegen, können also bestimmte Dinge einfach selbst entscheiden. Was natürlich für Schützenvereine und für Sportvereine eine ganz normale und relativ einsichtige Regelung. Allerdings für einen Verein, in dem die Mitglieder Universitäten und Fachgesellschaften und sowas sind, ist das schon was Besonderes. Man könnte also die Frage stellen, warum organisiert man eigentlich die große Forschungsförderung in Deutschland über die DFG, über einen privatrechtlichen Verein? Das Hochschulrahmengesetz, das ist nämlich tatsächlich der Name, HRG, hat damals gesagt, die Universitäten können sich selber die Regelung eben, und die Universitäten haben einen Vorschlag übernommen, der von der Bertelsmann Stiftung erarbeitet wurde. Kann man sich auch mal fragen. Ja, das New Public Management. Und dieses New Public Management bedeutet, man arbeitet über Kennziffern, man arbeitet über Leistung. Jetzt kann man sich die Frage stellen, funktioniert die DFG tatsächlich nach guter wissenschaftlicher Praxis? Was passiert denn da? Also ich schreibe einen Antrag und den schicke ich an die DFG. Und dann schickt die DFG diesen Antrag an zwei Gutachter, die sie auswählt, aber die ich nicht kenne. Diese Gutachter können tatsächlich selber auch Positionen in der DFG einnehmen. Sie können jede Sache reinschreiben in diese Gutachten. Und es gibt dann ein Fachkollegium, das diese Gutachten selber ihrerseits nochmal begutachtet und beurteilt. Und in manchen Fällen gibt es dann eben auch sowas wie ein Fachkollegium, das zusammentritt, neben dem eigentlichen Fachkollegium, das sich in der Geschäftsstelle irgendwie rekrutiert. So, das klingt erstmal total wissenschaftlich. Das sind lauter Instanzen, die das begutachten. Das Problem ist, dass diese Gutachter in ihre Gutachten alles Mögliche reinschreiben können. Und wenn das Fachkollegium sagt, das überzeugt uns, muss das Fachkollegium das noch nicht mal begründen, sondern kann dann schreiben, ja, passt. Und dann ist der Antrag abgelehnt oder angenommen. Das Fachkollegium ist nicht gebunden an die Gutachten. Und wenn man dann nachfragt, wenn zum Beispiel eine negative Antwort kommt und man nicht zufrieden ist mit den Gutachten, dann bekommt man zur Antwort von der DFG, dass das Fachkollegium seine eigene Tätigkeit sozusagen kontrolliert. Das heißt, die Transparenzkriterien sind dort, wo es dann wirklich um die Wurst geht, um die Frage, sind denn die Argumente der Gutachter wirklich schlüssig, nicht mehr gegeben. Die sind überall dort gegeben, wo man sagen kann, das sei total transparent. Und die DFG hat auch eine Institution eine Zeit lang begründet, die dann untersucht hat, ob die DFG transparent ist und sie natürlich auch finanziert. Und diese Institution kam zu dem Urteil, also intern sei die DFG total transparent. Allerdings ist es eben schon so, wenn ein privatrechtlicher Verein 3,9 Milliarden Euro verteilt und am Ende dann sozusagen die Gutachten im Prinzip willkürlich ausfallen können, auch die Fachkollegin nicht rechtfertigen müssen, warum sie bestimmte Urteile dann über Anträge fällen, man die Frage stellen muss, wie eigentlich die Forschungsförderung, und zwar en masse in Deutschland, warum die auf diese Weise organisiert ist. Und natürlich kann man die Hypothese aufstellen, dass das damit zu tun hat, dass Forschungsförderung möglicherweise auch was mit Forschungssteuerung zu tun hat. Und in den verschiedenen Fächern es auch Fachgesellschaften gibt, die zum Beispiel ein Interesse an bestimmten Forschungsförderungen haben.
Da habe ich noch zum Abschluss eine kleine Anekdote, nicht DFG-bezogen tatsächlich, sondern eine andere Stiftung. Antrag wurde abgelehnt, kommt vor, natürlich müssen Anträge abgelehnt werden, aber ich wollte einfach wissen, warum. Ist ja auch für einen jungen Forscher interessant zu wissen, wieso sowas abgelehnt oder angenommen wird. Will man ja vielleicht nochmal versuchen und so, also war auch gar nicht böse, ich war enttäuscht, aber kommt natürlich vor, kann natürlich andere, bessere Anträge geben. Und dann habe ich mal angerufen und gefragt, was ist denn das Kriterium? Was ist das Kriterium, dass so ein Antrag angenommen wird oder abgelehnt? Und dann hieß es, naja, Relevanz. Und als guter Philosoph habe ich mal gefragt, ja, Relevanz für wen oder was und in welcher Hinsicht? Und die Antwort auf diese Rückfrage war, naja, allgemein. Und das war alles, was ich gehört habe. Also mein Antrag wurde abgelehnt, weil er allgemein nicht relevant genug war. Und mir ist bis jetzt nicht klar, wie das sein kann, dass die Kriterien nicht offengelegt werden. Relevanz für wen? Wer legt die fest? Wenn ich mir die anderen Projekte angucke, die gefördert wurden, frage ich mich dann auch, Relevanz für wen oder was? Also Forschung und Entwicklung war es nicht. Gesellschaft im Allgemeinen, ja, wahrscheinlich auch nicht so richtig. Nicht mehr oder weniger als meins. Insofern, was ist allgemeine Relevanz für eine andere?